NDR Info. Norddeutschland.
Wir beginnen mit der IG Metall, die heute zum bundesweiten Aktionstag aufgerufen hatte. Zigtausende waren auf den Straßen, zum Beispiel in Frankfurt, in Köln, in Stuttgart und Leipzig. Aber die Hauptkundgebung fand am Mittag in Hannover statt. Unsere Kollegin Julia Willkomm war dort. Ich habe sie gefragt, warum dieser Aktionstag, worum geht es den Metallern?
Ja, um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze und ganz generell natürlich um sichere Arbeitsplätze in der Industrie. Deshalb auch das Motto Zukunft statt Kahlschlag. Die Aktionen heute sollten ein Appell an die neue Bundesregierung sein, den Standort Deutschland wieder attraktiver für Unternehmen zu machen, damit sie eben nicht abwandern, sondern vor Ort investieren und das möglichst schnell, also ohne Gezanke zwischen den Parteien.
Wie haben denn die Metaller diese Forderungen in Hannover auf die Straße gebracht?
Ja, in Hannover waren es deutlich weniger als gedacht. Angekündigt waren ja 23.000. Die IG Metall spricht jetzt von etwa 9.000 Teilnehmenden, die Polizei von 6.000. Die, die da waren, haben aber ordentlich Krach gemacht. Manche hatten die ganze Familie mitgebracht. Es ging ein bisschen zu wie auf einem Volksfest mit Bratwurstbuden und Hüpfburg. Und zum Schluss spielte dann noch die Rockband Matzen aus dem Wendland.
Und das Ganze hatte ja um 5:45 sehr symbolträchtig begonnen. Und Michael Vassiliadis von der IGBCE war sozusagen auch als Gast da, aber die IG Metall-Vorsitzende Christiane Brenner war Hauptrednerin. Was hat sie der Politik, den Arbeitgebern und damit natürlich auch der Demo zugerufen?
Den Arbeitgebern hat die Gewerkschaftschefin zugerufen, steht zum Standort Deutschland. Sie forderte, den Arbeitsplatzabbau zu stoppen und gute Arbeit auch gut zu bezahlen. Benner hat aber auch ganz klar gemacht, was sie von der neuen Bundesregierung erwartet. Vor allem drei Dinge. Nummer eins, runter mit den Energiepreisen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Nummer zwei, eine Kernsanierung der maroden deutschen Infrastruktur. Und dass die Autoindustrie und die Zulieferer stärker unterstützt werden. Das gerade geschnürte Investitionspaket der neuen Bundesregierung wertet Benner als Erfolg. Das Geld müsse jetzt aber auch richtig eingesetzt werden. Sonst stünden ganze Regionen vor dem Aus. Was wäre Hannover ohne Conti oder VW-Nutzfahrzeuge oder Papenburg ohne die Meyer-Werf, hat sie gefragt. Ja, und Michael Vassiliadis von der IGBCE warnte dann auch vor einem Abschied auf Raten von der Industrie in Deutschland.
Also alles, was in Unternehmen und in der Politik jetzt entschieden wird in der nächsten Zeit, wird aufmerksam verfolgt von den Metallern und auch von der IGBCE. Ist denn die Aktion, die ja nun deutlich kleiner war als erwartet, ist sie inzwischen beendet in Hannover?
Ja, sie ist beendet und weil sie ja eben deutlich kleiner war als erwartet, gab es auch nicht so große Verkehrsprobleme. Rund um den Veranstaltungsort im Georgengarten waren zeitweise ein paar Straßen gesperrt, aber alles halb so wild, heißt es von der Polizei.
Zukunft statt Kahlschlag. Julia Willkomm berichtete über die Aktion der IG Metall heute in Hannover. Eine gemeinsame Bewerbung um Olympische Spiele mit Berlin. Auf diese Idee hatte Hamburg lange gesetzt, aber der Traum von dieser gemeinsamen Bewerbung der beiden größten deutschen Städte ist geplatzt. Das geht aus einer Mitteilung der Berliner Sportsenatorin Spranger hervor, über die der RBB berichtet. Jörg Naroska.
Die Idee hatte Charme. Hamburg im Westen und Berlin im Osten richten 2040, also 50 Jahre nach der Wiedervereinigung, gemeinsam Olympische Spiele aus. Der Haken: Berlin will nicht mehr. Stattdessen setzt die Hauptstadt jetzt auf eine Bewerbung mit Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Völlig überraschend trifft Hamburg diese Neuausrichtung in der Hauptstadt nicht. Schon im Januar hatte es deutliche Hinweise gegeben, dass Hamburg bei einer gemeinsamen Bewerbung kaum Sportarten hätte ausrichten sollen. Seitdem wurde in der Sportbehörde parallel an einer Bewerbung ohne Berlin gearbeitet. Beim DOSB will Hamburg im Mai nun eine norddeutsche Olympiabewerbung vorlegen, die auch angrenzende Bundesländer einbezieht. Die Bewerbung ohne Berlin könnte für Hamburg am Ende sogar ein Vorteil sein. Während die Zustimmung zu Olympia an der Elbe derzeit hoch eingeschätzt wird, gilt ein Scheitern der Berliner Bewerbung in einem Referendum als nicht unwahrscheinlich.
Zwei ehemalige Siemens-Mitarbeiter müssen sich voraussichtlich in Hamburg vor Gericht verantworten wegen des Exports von Gasturbinen auf die von Russland besetzte Halbinsel Krim. Das Landgericht hat die Anklage gegen die beiden Männer zugelassen. Gegen Siemens selbst wird kein Verfahren eröffnet. Bianca Speck.
Der Export lief über den Hamburger Hafen. Mehrere Siemens-Gasturbinen wurden laut Staatsanwaltschaft per Schiff 2015/16 nach Russland gebracht und von dort aus weiter auf die Halbinsel Krim, die Russland besetzt hat, die aber völkerrechtlich zur Ukraine gehört. Der Vorwurf der Ermittler, mehrere Siemens-Beschäftigte haben gewusst, wohin die Anlagen geliefert werden sollten. Der Siemens-Konzern selbst versuchte anschließend noch rechtlich dagegen vorzugehen, allerdings vergeblich. Jetzt also die Anklage. Der Vorwurf, Verstoß gegen das Außenwirtschaftsgesetz. Die beiden Beschuldigten gehören dem Siemens-Konzern nicht mehr an, so ein Unternehmenssprecher zu NDR 90,3. Siemens selbst muss sich allerdings nach derzeitigem Stand nicht vor Gericht verantworten und fürchten, dass der Gewinn aus dem Geschäft eingezogen wird. Die Staatsanwaltschaft will dagegen vorgehen und hat bereits Beschwerde eingelegt. Nach derzeitigem Stand soll das Verfahren wegen des Exports der Gasturbinen auf die Krim Anfang Juli beginnen.
In Schwerin demonstrieren hunderte Menschen für Weltoffenheit und Vielfalt. Sie reagieren auf eine Versammlung von Reichsbürgern, die aus ganz Deutschland heute in Schwerin angereist waren. Die Polizei spricht von rund 600 Teilnehmenden bei den Reichsbürgern, die unter dem Motto »Großes Treffen der 25+1 Bundesstaaten« mit vielen Schwarz-Rot-Weißen oder Fahnen von Herzogtümern in Schwerin auf sich aufmerksam machen. Es gab zunächst eine Versammlung auf dem Alten Garten. Zur Stunde findet ein Umzug durch die Innenstadt statt. Fabian Weishaupt über die Ereignisse in Schwerin bisher.
Die Polizei spricht bisher von einem friedlichen Verlauf, sowohl auf der Seite der Reichsbürger als auch bei den Gegendemos. Die größte Gegendemonstration gab es vor der Staatskanzlei, also nur wenige Meter entfernt. Dort sprach unter anderem auch Ministerpräsidentin Schwesig und sie warnte vor dieser Bewegung.
Diese Reichsbürger sind sehr, sehr gefährlich. Sie wollen zurück zum Deutschen Reich, ein Reich, wo es keine Meinungsfreiheit gab, ein Reich, wo es kein freies Wahlrecht gab, schon gar kein Wahlrecht für Frauen. Und das tun sie sehr ernsthaft im Verbund von Strukturen des Rechtsextremismus und oft auch mit Fantasien von Waffengewalt.
Jetzt sind die etwa 600 Teilnehmer mit einem Umzug durch die Schweriner Innenstadt unterwegs. Deshalb kann es laut einer Polizeisprecherin auch immer mal wieder zu kurzen Sperrungen kommen.
Am Oldenburgischen Staatstheater hat heute die Oper The Turn of the Screw Premiere. Ein Werk des britischen Komponisten Benjamin Britten aus dem Jahr 1954. Britten sei, Zitat, einer der großen und überdauernden Komponisten seines Jahrhunderts, sagt der Oldenburger Generalintendant Georg Heckel, der mit dieser Operninszenierung seine erste Regiearbeit an diesem Theater vorstellt. Ihn fasziniert an diesem Werk, neben der Musik, auch die Handlung, die einen verschlungenen Pfad zwischen Geistergeschichte und Psychogramm einschlägt.
Auf einem abgelegenen Landsitz trifft eine junge Gouvernante für die beiden Kinder ein. Sie wird von der Haushälterin herzlich empfangen. Die Schützlinge Flora und Miles, ein verwaistes Geschwisterpaar, sind erst einmal allerliebst. Aber von Anfang an zeigt sich, dass die junge Frau unter großem Druck steht, sagt Intendant und Regisseur Georg Heckel.
Weil die Stellung dieser Gouvernante in ihrem Jahrhundert ja keineswegs eine freiwillige Entscheidung war, sondern eine neue Lebenssituation aufzwingt.
Und ihre Situation wird vollends bedrückend, weil ihr Auftraggeber, der Vormund der Kinder im weit entfernten London, ihr eingeschärft hat, dass sie ihn bei Problemen keinesfalls kontaktieren soll. Er will nicht behelligt werden. Was soll sie also tun, als der junge Miles wegen eines mysteriösen Vorfalls von seiner Schule fliegt? Mit der Entscheidung ist sie allein. Nach und nach erkennt die junge Frau, beide Kinder, Miles und Flora, stehen unter dem unheilvollen Einfluss zweier toter Erwachsener. Miss Jessel, Vorgängerin des Kindermädchens, und Verwalter Quint. Beide kamen unter ungeklärten Umständen ums Leben. Was ist hier geschehen, bevor ich kam, fragt sich die neue Gouvernante. Und damit wird auch das Opernpublikum gewissermaßen alleingelassen, sagt Dramaturgin Anna Neudert. Die Romanvorlage von Henry James bleibt rätselhaft. Und auch Brittens Oper, so strukturiert und leitmotivisch sie auch daherkommt, bietet keine klare Auflösung. Viele Interpretationen haben sich an dem Rätsel versucht.
War da was Homoerotisches zwischen Quint und Miles? Oder ist irgendwie die Gouvernante eine Person, die unerfüllte Sexualität erlebt und daraus irgendwie halluziniert?
Was ist real? Was ist Traum? Was ist Wahn? Die junge Gouvernante ist hin und her gerissen. Sie liebt die Kinder, aber gerade der junge Miles macht ihr auch Angst, wenn er mit seinem Knabensopran das Böse besingt. Malo, Malo. So wie die Protagonistin, so steht auch das Opernpublikum vor der Frage, was hier eigentlich vorgeht. Das, so sagt Regisseur Heckel, habe ihn besonders gereizt.
Weil dieser ungelöste, dieser nicht wirklich lösbare und nicht wirklich auf den Punkt zu bringende Fall und diese ständige Ungewissheit, die dieser Oper mitschwingt, unglaublich herausfordernd war.
Regisseur Heckel gibt der Fantasie viel Raum in einem abstrakten und raffiniert variablen Bühnenbild. Er hat die Kammeroper auf die Bühne des großen Hauses im Staatstheater gebracht, obwohl nur 6 Figuren agieren. Da ist viel Platz für Spekulation und Perspektive. Das Rätsel wird letztlich nicht gelöst. So viele Zuschauer das Stück hat, so viele verschiedene Gedanken werden sie jeweils wahrscheinlich mit nach Hause nehmen.
Gerhard Snietje über The Turn of the Screw, die Oper von Benjamin Britten, hat heute um 19.30 Uhr Premiere am Oldenburgischen Staatstheater. Jetzt ist es 17.52 Uhr und wir hören dies.